Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
Neben der Realität des andauernden Ukraine-Kriegs mussten wir vor einem halben Jahr den Beginn einer weiteren bewaffneten Auseinandersetzung erleben und hören jetzt noch lauteres Waffenklirren aus dem Mittleren Osten. Aber wer das Thema Frieden ins Spiel bringt, wird derzeit trotzdem nicht überall gern gehört. Heribert Prantl tut es trotzdem mit seinem neuen Buch »Den Frieden gewinnen«. Was ihm dabei wichtig ist und wie sich unsere Gesellschaft verändert ohne Frieden als eine zentrale Perspektive, darüber kann ich heute mit dem Autor und Kolumnisten der Süddeutschen Zeitung und vielfachen Buchautor sprechen bei Einfach Leben. Ich bin Gabi Hafner, ich freue mich, dass Sie dabei sind, liebe Hörer, und richte ein herzliches Willkommen an Heribert Prantl, digital aus Berlin heute.
Grüß Gott und guten Tag.
Herr Prantl, wie war es für Sie denn, während der Arbeit an einem Buch zum Thema Frieden zu erleben, dass parallel dazu Krieg, Bewaffnung und militärische Perspektiven einen immer größeren Raum einnehmen in der Welt?
Es war mir wirklich ein ganz großes Anliegen. Und Sie sagten ja schon, es ist nicht das erste Buch, das ich schreibe, aber für mich ist es wirklich das Wichtigste, weil es ja wirklich an die Substanz der Gesellschaft geht, weil Krieg und Frieden ja nicht nur ein Buchtitel der Weltliteratur ist, sondern es geht tatsächlich um alles. Und es geht derzeit in diesem Angriffskrieg Russlands um ja unendlich viel. Wir stehen tatsächlich vor einer gewaltigen Gefahr. Wir stehen vor der Gefahr, dass der Krieg in der Ukraine, dass der Krieg im Nahen Osten eskaliert. Es sind Atommächte beteiligt. Und mir ging beim Schreiben an diesem Buch, ich habe, glaube ich, ein paar Monate lang nachgedacht, mich auf die Probleme eingelassen. Dann habe ich 3 Monate lang fast rund um die Uhr geschrieben. Mir ist immer wieder der Satz von Bert Brecht aus dem Jahr 1951 eingefallen, wo er über Karthago sagte, das große Karthago führte 3 Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten und noch bewohnbar nach dem zweiten und nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Immer wenn ich über diesen Satz nachdenke, kriege ich Gänsehaut. Es klingt agitatorisch, aber es ist die Wahrheit. Europa erginge es in einem dritten Weltkrieg wie Karthago noch schlimmer. Und das treibt mich um. Und ich will mir nicht sagen lassen, wenn ich sage, wir müssen Frieden finden. Wir müssen zu einem Waffenstillstand kommen. Wir müssen Gespräche darüber einfädeln. Ich will mir nicht sagen lassen, dass ich ein Putin-Freund bin. Ich bin natürlich kein Putin-Freund. Putin ist ein Verbrecher. Putin ist ein Kriegsverbrecher. Aber ich bin ein Friedensfreund und ich bin der Meinung und der Gewissheit, dass wir nicht kriegstüchtig, sondern friedenstüchtig sein müssen. Mhm. Ich bin dem Papst so unglaublich dankbar bei allen Anfeindungen, die er erfahren hat, dass er den Frieden immer wieder in den Mittelpunkt seiner Botschaften rückt.
Religion, Christentum, Katholizismus, das spielt ja auch in Ihrem Buch eine Rolle. Sie schauen da in einem eigenen Kapitel drauf, über das wir auch sprechen werden. Sie haben, obwohl diese aktuelle Situation, die sich zugespitzt hat, Sie umgetrieben hat und noch umtreibt, Sie haben eine übergeordnete Sicht gewählt, die über die Tagespolitik hinausschaut, eben diese Frage von Frieden und Krieg zu Ende denkt. Was genau hat Sie da interessiert und geleitet?
Ja, Frage, die sicherlich durch die Jahrtausende zieht und die man ja schon, wenn man die Bibel liest, wenn man das Alte Testament liest, wenn man das Neue Testament liest, das sich immer wieder aufdrängt. Wie entsteht Gewalt? Und was kann ich gegen Gewalt tun? Mein Ansatz beim Schreiben des Buches, als ich zum Nachdenken anfing, war ja nicht jetzt konkret dem nachzugehen, was steckt in der ukrainischen und in der russischen Geschichte an Details alles drin? Genau. Wie ist es mit den Minsker Verhandlungen gewesen? Wer hat da wann ein falsches Spiel gespielt? Das ist alles wichtig, aber das wird in vielen Büchern, in vielen Publikationen schon erörtert. Mich hat tatsächlich mich interessiert, wie kann ich gegen Gewalt arbeiten? Wie entsteht Gewalt? Wie entsteht Hass? Und wie arbeite ich dagegen? Und das ist ein ungeheuer großes und wichtiges Thema. Und dann beschäftige ich mich damit, wie kann Friedenserziehung ausschauen? Ich habe mich daran erinnert, einmal beim Nachdenken, es fallen einem Sachen ein, eines meiner ersten politischen Bücher, die ich mir als Gymnasiast gekauft habe. Ich war in der Buchhandlung Pustet in Regensburg
Die es
und
immer noch
habe,
gibt.
es immer noch gibt, und habe gesucht und habe ein Buch gefunden, das immer noch in meinem Regal steht. Es hieß Erziehung zur Völkerverständigung und zum Friedensdenken. Es war jetzt nicht so, dass es den Kopf ganz groß aufgesperrt hätte, aber es war der Beginn des Nachdenkens über das Thema, das mich in den vergangenen Monaten so sehr beschäftigt hat. Wie schaut Friedenspädagogik aus? Und man sagt da so gerne, dass die Demokratie, die ich für eine Voraussetzung für Frieden halte, demokratische Gesellschaften sind per se friedlicher als autokratische. Das sehen wir ja auch im Russland-Ukraine-Krieg. Dieser Putin kann sozusagen alles nach vorne werfen, was er hat. Er kann die Leute zwingen, zu kämpfen. So leicht geht es in der Demokratie nicht. Und wir stellen ja schon in der Ukraine so etwas wie Kriegsmüdigkeit fest.
Ja, eine Leidensmüdigkeit auch.
Eine Leidensmüdigkeit. Ich meine Kriegsmüdigkeit gar nicht negativ, sondern Kriegsmüdigkeit ist mir im Prinzip lieber als Kriegsbegeisterung, wenn wir bei Kriegsbegeisterung an die Bilder denken, die wir aus dem Ersten Weltkrieg kennen. Und wenn ich die Talkshows bei uns sehe und die Art und Weise, wie sich da ganz viele plötzlich zu Kriegsexperten und zu Raketenexperten und aufwerfen, dann denke ich mir immer, mein Gott, wart ihr nicht in dem Film, der so viel Furore machte, im Westen nichts Neues im vergangenen Jahr? Dann sieht man doch, wie das Töten an der Front ausschaut. Und das Töten hat sich nicht grundsätzlich geändert. In Verdun war es Giftgas, mit dem die Menschen umgebracht wurden. Sie sind verreckt im Schützengraben. Es ist heute kein anderes Sterben. Das Sterben wird heute von Drohnen, von Raketen verursacht. Aber es ist Sterben. Es sterben an dieser Front in der Ukraine tagtäglich 1500 junge Soldaten. Und da würde es nichts schaden, wenn man in den Talkshows und in Diskussionen nicht so täte, als wäre es ein Computerspiel, um das es geht. Es ist kein Computerspiel, es ist richtig mörderischer, mörderischer Krieg. Und ich bin deswegen jedem dankbar, der, sei es der Papst, der es immer wieder versucht und dafür attackiert wird, der versucht, Friedensverhandlungen, Waffenstillstandsverhandlungen einzufädeln.
Ist es vielleicht eine Facette dieses Begriffs Zeitenwende, mit dem Sie sich ja auch beschäftigen und den Sie für nicht besonders tauglich halten? Besteht diese Zeitenwende ein bisschen darin, dass wir auf einmal anders auf Krieg, auf Gewalt schauen, dass wir uns vielleicht ein bisschen zu sehr dran gewöhnt haben, an eine Haltung, dass Frieden ja im Moment keine realistische Perspektive hat?
Ja, ich verstehe natürlich, warum der Kanzler das Wort Zeitenwende gebraucht hat. Es war ein Wort, um ja die Ungeheuerlichkeit, die Grausamkeit zu beschreiben, dem Entsetzen darüber Ausdruck zu geben. Aber wenn wir uns die Jahre, die Jahrzehnte, die Jahrhunderte betrachten, es gibt keine Zeitenwende, weil die Zeiten immer ein Wechsel von mehr Gewalt und weniger Gewalt waren. Das ist wie Ebbe und Flut am Meer. Wenn wir uns die Zeitläufe betrachten, es gibt die ewige Ebbe und Flut, die ewige Ebbe und Flut von Gewalt und Terror, und es gibt die Abbrüche und die Umbrüche, die diese Gezeiten in der politischen und in der wirtschaftlichen Geologie hinterlassen. Das erleben wir gerade. Ich denke, eine wirkliche Zeitenwende wäre es dann, wenn wir einem stabilen Frieden wirklich näher kämen, einem Frieden, wie ihn uns die Bergpredigt verheißt, einem Frieden vielleicht auch, es ist der 300. Geburtstag von Immanuel Kant, wird gerade gefeiert. Er hat im Jahr 1795 die wunderbare Schrift zum ewigen Frieden geschrieben und da durchaus Dinge gesagt, die heute für unsere Konflikte Wegweiser sein können. Wenn er zum Beispiel sagt, wir dürfen, wenn wir Frieden schließen, nicht schon die ersten Schritte für den nächsten Krieg machen. Wir müssen Friedensverhandlungen, Waffenstillstände so festlegen, dass daraus nicht neue Konflikte entstehen. Und das sind ja wirklich die Fragen und die Aufgaben, die sich jetzt stellen. Als allererstes stellt sich die Aufgabe, Verhandlungen einzufädeln. Und ich denke mir da immer, um es auf ein ganz einfaches Beispiel zu bringen, wenn meine Mutter, sie war Schneidermeisterin, geschneidert hat und nicht mehr so richtig gesehen hat, wie man jetzt die Nadel einfädelt, dann sagt sie immer, Pupp, geh mal her, hilf mir mal beim Einfädeln. Dass der Faden tatsächlich da reintrifft, ins kleine Loch. Und ich denke, so ist das, was die Aufgabe im ganz Großen jetzt auch im Globalen. Es geht darum, die Verhandlungen, die zum Waffenstillstand, zum Ende des Tötens führen, richtig eingefädelt wird.
Im Moment hat man ja eher das Gefühl, es gibt gar niemand, der nach diesem Nadelöhr sucht. Aber Sie tun das mit Ihrem Buch. Sie sind ja, Herr Prantl, von der Ausbildung her Jurist und waren vor Ihrer publizistischen Laufbahn Richter und Staatsanwalt. Und Sie haben beim Thema Frieden auch ins Grundgesetz geschaut. Das hat wahrscheinlich nicht jeder auf dem Schirm für zielführende Antworten zum Thema Frieden. Gibt es die da? Haben Sie die da gefunden?
Wir denken, wenn wir vom Grundgesetz reden, wir reden vom Rechtsstaatsgebot, wir reden vom Sozialstaatsgebot, wir reden von der Demokratie. Das alles ist schön entfaltet worden, aber es steht noch etwas im Grundgesetz, etwas, das ich für sehr wichtig halte. Es steht ein Friedensgebot da. In der Präambel steht der wirklich schöne Satz, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und dem Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden in der Welt zu dienen.
Dem Frieden zu dienen.
Ich glaube, dieses dem Frieden in der Welt zu dienen, darüber denken wir zu wenig nach. Es ist ein Grundgesetzgebot. Das sollten wir zum 75-jährigen Jubiläum klar und deutlich sagen. Das Grundgesetz gibt uns auf, dem Frieden in der Welt zu dienen. Und das ist in der aktuellen Politik, spielt es keine Rolle, aber es ist wichtig und es ist ein Gebot, das uns die Mütter und Väter des Grundgesetzes auferlegt haben. Wenn wir in die Protokolle schauen, dann sehen wir natürlich, dass die Wünsche und die Hoffnungen der parlamentarischen Rätinnen und Räte ganz große waren. Der große Carlo Schmidt, der einer der wichtigsten war damals bei den Grundgesetzberatungen, hat sich eigentlich gewünscht, dass im Grundgesetz steht, der Krieg ist verboten. Der Krieg ist kein Mittel der Politik, also schön. Richtig knallig. Und wenn man das liest, was er sagt, dann hat er sich gewünscht, dass aus der ganz jungen Bundesrepublik, dass eine pazifistische Macht daraus wird. Daraus ist dann nichts geworden. Es ist deswegen nichts draus geworden, weil der Kalte Krieg begann, weil die Berlin-Blockade die ganzen Grundgesetzberatungen überlagert hat. Aber es ist doch etwas übrig geblieben. Es ist übrig geblieben der Satz, dass wir dem Frieden der Welt dienen wollen und dass wir uns nur einem kollektiven Sicherheitssystem wie den Vereinten Nationen anschließen wollen. Es ist also ganz, ganz deutlich, Friedlichkeit war den Müttern und Vätern des Grundgesetzes unglaublich wichtig und davon merkt man heute nicht mehr so. Es ist von Kriegstüchtigkeit die Rede.
Genau.
Da wären die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die viel genannten, schreiend weggelaufen bei diesem Wort.
Wie könnte denn eine Friedenstüchtigkeit gefördert werden, wenn man dieses Gebot zur Friedenswahrung im Grundgesetz ernst nehmen würde?
Ich glaube, es beginnt tatsächlich schon ganz früh. Es beginnt in der Schule. Es beginnt in der Art und Weise, wie Frieden gelehrt wird. Ja, idealiter stelle ich mir vor, dass da Unterrichtsfächer wie Religion, Geschichte, Sozialkunde, Geografie, dass da zusammenwirken und zusammenarbeiten in großen Projekten. Es gibt ja auch wunderbare Friedensliteratur, die, glaube ich, nicht immer das Gewicht hat im Schulunterricht, der diesen Büchern, diesen Literaturen gebührt. Es gibt da nicht nur im Westen nichts Neues von Remarque, das fast jeder kennt. Man sollte mal wieder in Bertha von Suttners die Waffen nieder reinschauen. Es gibt wunderbare Theaterstücke. Eines von Ernst Toller gibt es ein Stück, dem großen Dramaturgen, Dramatiker der Weimarer Republik. Der hat ein Stück geschrieben, das wirklich sehr pfiffig ist. Das heißt, ein bisschen ironisch, nie wieder Frieden. Und das handelt davon, dass der heilige Franziskus, Franz von Assisi und Napoleon auf einer Wolke sitzen, im Olymp, im Himmel, und darüber streiten, ob der Mensch jetzt von Grund auf friedensgeneigt ist oder von Grund auf kriegsgeneigt. Und dann schließen die beiden eine Wette. Der Napoleon sagt, ich werde Ihnen zeigen, lieber Franz von Assisi, dass Ihre Ideale ganz schnell verschwunden sind. Und tatsächlich gehen sie in die Wette ein und der gewinnt erstmal die Wette, der Napoleon, weil er sagt, ich kenne die Menschen, ich weiß, wie schnell sie umschwenken. Und Franz von Assisi darf sich einen Ort aussuchen, von dem er meint, er ist ganz, ganz friedlich. Der sucht sich dann einen aus. Da finden gerade die alljährlichen Friedensfeiern statt. Und Napoleon schickt ein Telegramm eines ungenannten Feindes und erklärt diesem Staat den Krieg. Und sofort kippen die Friedensfeiern um und es wird kriegsgerüstet und es wird ein Diktator gewählt, weil der Diktator angeblich in Kriegszeiten viel besser agieren kann. Und das Stück besteht dann darin, wie findet denn eine Gesellschaft, die sich urplötzlich in eine Kriegsgesellschaft verwandelt, wieder zurück zum Frieden. Das sind Unterrichtsprojekte.
Es klingt nach einem Stück, das man gut aufhören könnte
Ja,
zurzeit.
es gab in München schon im letzten oder vorletzten Jahr eine Schulaufführung des Stücks und das zeigt mir, wie Friedenspädagogik im ganz Kleinen aussehen kann.
Wer für Friedenssuche plädiert, der wird ja zurzeit gern als jemand mit schwachen Nerven dargestellt, der die Realitäten nicht richtig sehen will. Aber braucht es für Friedenssuche nicht auch genauso Entschlossenheit, und Stärke auch und Konsequenz?
Ja, ich glaube, gerade dafür braucht es Konsequenz. Weil, ja, den alten Satz, dass wer den Frieden will, den Krieg vorbereiten muss, der ist den Leuten präsent. Aber es ist anders. Ich glaube, wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Und das muss man lernen. Und mir ist neulich ein Satz über den Weg gelaufen, der mir wirklich nachgeht. Ein Satz über die Freiheit. Es sagte jemand, Freiheit heißt, das war im Kontext von den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, Freiheit heißt, keine Angst zu haben vor nichts und vor niemand. Und da hat es mich geschüttelt, weil ich mir gedacht habe, keine Angst vor nichts und niemand zu haben, ist nicht die Beschreibung von Freiheit, sondern es ist die Beschreibung von Dummheit. Der Dumme kennt keine Angst, weil er zu wenig Fantasie hat, weil er sich überschätzt, weil er seine Stärke überschätzt. Oder die Wirklichkeit nicht versteht oder die Wirklichkeit nicht verstehen will. Und Freiheit heißt für mich Angst haben. Aber, und jetzt ist jetzt ganz wichtig, sich von dieser Angst nicht dominieren zu lassen, sich von dieser Angst nicht beherrschen zu lassen. Dazu gehört es dann, den Realitätsgehalt der Angst zu prüfen, die Gefahren zu sehen. Und nach meiner Auffassung, und das ist mir so unglaublich wichtig beim Schreiben und beim Reden, ist es weder Freiheit noch Verantwortung, wenn man die Gefahr der atomaren Eskalation als ängstliche Zauderei abtut. Diese Gefahr ist so ungeheuer groß, dass man sich ihr immer bewusst sein muss. Und wenn ich das Gefühl habe, dass jemand wie der Kanzler, wenn er die Lieferung von Taurus verweigert, diese Angst vor der Eskalation im Hinterkopf hat, dann ist das schon gut und richtig. Man kann ja wirklich nicht sagen, dass wir keine Waffen liefern würden und geliefert hätte. Ich habe mir heute Morgen in Vorbereitung auf unser Gespräch mal die Statistiken angeschaut, die ja öffentlich sind über die Waffenlieferungen. Der Schwerpunkt liegt wirklich bei der Luftverteidigung und die Patriot-Systeme sind geliefert worden. 90 Marder-Panzer sind geliefert worden. 48 Kampfpanzer der Leopard-Klasse, 52 Flak-Panzer. Es ist wirklich ungeheuer viel. Ich denke, es ist jetzt Zeit, nach diesen Lieferungen und bei diesen Lieferungen auch die andere Seite der Medaille zu sehen. Man hat versucht, die Ukraine verteidigungsfähig zu machen und verteidigungsfähig zu halten. Jetzt geht es auch um die Friedensfähigkeit. Und ich denke, Natürlich verstehe ich, wenn die Ukrainerinnen und Ukrainer sagen, wir müssen unser Land verteidigen, wir geben keinen Quadratmeter und keinen Quadratzentimeter her. Aber man muss sich auf die Verhandlungen einlassen, um zum Ende des Tötens zu kommen. Das ist für mich das Allererste. Es kann nicht sein, dass wir noch Monate und womöglich noch Jahre jeden Tag 1000, 2000 Tote zu beklagen haben.
Es heißt aber ja auch immer in Bezug auf Russland derzeit, dass da niemand in Sicht wäre, mit dem man sprechen, geschweige denn verhandeln könnte. Also wo findet man dieses Nadelöhr, um den Frieden oder um Verhandlungen einzufädeln?
Greife ich mal ganz weit zurück in der Geschichte. Vor 375 Jahren haben wir den Westfälischen Frieden gefunden. Es hat wirklich lange gedauert, bis überhaupt die Gesprächsfähigkeit der Kriegsparteien hergestellt war. Und ich glaube, so weit sind wir jetzt auch. Wir werden keine Jahre brauchen, wie damals der venezianische Diplomat Contarini es gebraucht hat. Aber ich denke, wir müssen einfach anfangen zu verhandeln. Wir müssen, Kant hat gesagt, den Frieden findet man nicht, den Frieden muss man suchen. Und wir müssen ihn jetzt mit in Verhandlungen suchen. Wenn es tatsächlich so ist, dass in der Schweiz Verhandlungen beginnen sollen, ohne Russland. Ich denke, man muss einfach hoffen, dass Russland in die Verhandlungen einsteigt. Und wenn man jetzt sagt, der Putin will ja nicht, wie oft haben wir in der Politik den Satz gehört, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Es gibt, glaube ich, wie es eine Kriegsdynamik gibt, auch eine Friedensdynamik und eine Gesprächsdynamik. Und auf diese hoffe ich. Und eine andere Hoffnung haben wir nicht. Wir können keinen Frieden, keine Verhandlungen herbeibomben.
Sie haben ja den Blick auch gerade wieder zurückgerichtet in die Geschichte. Sie versuchen immer wieder eine weitere Perspektive einzunehmen in dem Buch, weg von unserer Gegenwart und dieser Verhaftetheit auch ans Geschehen. Sie setzen sich da auch auseinander mit dem Pazifismus. Hat die pazifistische Vision vom Ende der Gewalt ihre Kraft verloren?
Das muss man befürchten, wenn man sieht, wie schwach die Friedensbewegung in Deutschland, in Europa, auch weltweit geworden ist. Das war vor ein paar Jahrzehnten, als die nukleare Gefahr, die Atomgefahr den Leuten viel deutlicher vor Augen stand als heute, anders als eigentlich alle, ja, gerade die Elder Statesmen damals. Ich erinnere mich an Richard von Weizsäcker, wie er immer wieder die Gefahren beschrieben hat und wie die Großen der Welt, wie Gorbatschow und auch die amerikanischen Präsidenten Abrüstungsverhandlungen begonnen haben, die dann die Trumps alle wieder aufgekündigt haben und die Putins, wir brauchen neue große Abrüstungsverhandlungen. Die Waffenpotenziale haben das x-fache Potenzial zum Overkill, zur völligen x-fachen Zerstörung dieser Erde. Und ich denke, dessen müssen wir uns bewusst sein. Ich bin kein Pazifist in dem Sinne, dass ich sage, ich bin der Anhänger der Lehre, dass man auch die andere Wange hinhalten muss. Für mich ist Pazifismus die intensive Suche nach Frieden und nach Abrüstung. Das ist für mich Pazifismus. Und wenn Pazifisten, die den Pazifismus radikaler verstehen als ich, sagen, man muss die Waffenlieferungen in die Ukraine sofort aufhören, habe ich dafür Verständnis. Aber ich glaube, dass es in der jetzigen Situation makaber wäre. Aber man muss die Grenzen kennen. Und wenn der Kanzler sagt, Taurus liefere ich nicht, weil mir das Risiko zu hoch ist, und jemand wie der Generalinspekteur der Bundeswehr in einem geleakten Gespräch auch diese Risiken sehr deutlich beschreibt, dann zeigt mir das die Gefahren. Die Gefahren sind sehr real und sie sind sehr groß. Und ich denke, wir brauchen ja wieder eine pazifistische Grundhaltung. Wir brauchen keinen dritten Weltkrieg, weil es der letzte wäre. Und für mich ist, ja, es wird dann gesagt, wenn ich den Pazifismus verteidige, abhandle, passen Sie mal auf. Sie sind ja ein großer Freund des Gebets und der Friedens, der Bergpredigt. Aber den Hitler konnten wir doch auch nicht wegbieten. Und dann sage ich, das stimmt. Und es war wichtig und notwendig, dass sich eine Allianz gefunden hat, die den Hitler und Hitler-Deutschland und Nazi-Deutschland besiegt hat. Aber, sage ich, wer hat denn den Militarismus groß gemacht? Wer hat den Nazismus groß gemacht? Das war nicht der Pazifismus. Das waren die Militaristen. Und der Pazifismus ist deswegen wichtig, um den Bellizismus, um das Denken in Kriegslogik im Zaum zu halten.
Als Gegengewicht.
Als Gegengewicht. Und da hat ja der Pazifismus der 70er und 80er Jahre durchaus einiges erreicht. Die Abrüstungsverhandlungen, die waren auch ein Ergebnis dieser Friedensbewegung. Wenn heute gesagt wird, die ganze Verhandlerei bringt doch nichts, dann sage ich, wie, auf welche Weise ist denn der Ostblock zusammengebrochen? Das hatte was zu tun, auch mit der Politik, für die die Friedenspolitik von Willy Brandt steht. Und wie kam es denn zur deutschen Einheit im Gefolge dieser Politik und des Zusammenbrechens, des Endes der Sowjetunion? Weil ein Gorbatschow im Verfolg und im Einlenken auf diese Politik es ermöglicht hat, diese Entspannungspolitik, die man heute verteufelt, hat tatsächlich einiges bewirkt. Und man kann ja nicht einfach es abpausen unter der neuen Bedingungen, unter neuen Voraussetzungen. Aber das Verteufeln von Abrüstung und von den Versuchen, Frieden einzufädeln, halte ich für grundfalsch.
Also das Gleichgewicht des Schreckens und von Drohpotenzialen, das alleine bringt uns nicht weiter, sondern es braucht auch den Gegenpol der Friedenssuche, der Verhandlungssuche zum Krieg. Ja. Die Bergpredigt haben Sie gerade selber schon genannt. Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch ja auch intensiv mit der Rolle von Glauben und Religion in Bezug auf Frieden und auch in Bezug auf Gewalt. Das Christentum, auch die Rolle des Papstes, sehen wir Katholiken ja gern automatisch im Team Frieden angesiedelt. Ja. Was haben Sie herausgefunden?
Nun ja, wir finden natürlich in der Religionsgeschichte, auch in der Geschichte des Christentums, beides, das Gewaltpotenzial, wirklich schreckliches Gewaltpotenzial und auch das Friedenspotenzial der Religion. Und ich bin dem Papst so unglaublich dankbar. Bei vielem, was ich kritisiere, was mir nicht schnell genug geht an Reformen, aber dass er das Friedenspotenzial so hoch hält, es ist fantastisch. Und es gilt, das Gewaltpotenzial zu zähmen, und das Friedenspotenzial der Religion, auch unserer christlichen Religion, zu realisieren. Wenn wir den Ersten Weltkrieg, wenn wir den Zweiten Weltkrieg anschauen, Religion, auch unsere Religion, war so oft Schmiermittel für den Krieg. Und es ist eine Todsünde, Religion, das Christentum dafür zu missbrauchen. Es ist ein Kriegsverbrechen. Und ich bin wirklich der Meinung, Religion muss, kann, soll, muss eine Lehrmeisterin sein für den Frieden.
Das heißt, man macht sich es eigentlich ein bisschen zu leicht als Katholik mit dem Gedanken, ja, der Papst, die Bischöfe, die setzen sich ja eh für den Frieden ein. Müssen wir das noch stärker einfach thematisieren und zur eigenen Verpflichtung machen?
Ich glaube, es muss tatsächlich stärker thematisiert werden. Der Frieden ist das ganz große Thema dieser Zeit. Und es gibt keinen inneren Frieden ohne äußeren Frieden. Und es gibt keinen äußeren Frieden ohne inneren Frieden. Das sagt sich leicht, aber die Erkenntnis muss gelehrt, die muss gelebt, die muss gepredigt und die muss geglaubt werden. Und dafür ist unsere Kirche da. Und ich glaube auch nicht, der Gedanke kam mir mal, wir kennen ja alle die Friedenshymne, die John Lennon gesungen hat. Ja. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Diese Friedenshymne geht nämlich von der Idee aus, dass wenn die Religion verschwindet, wenn der Gott verschwindet, dann ist automatisch Frieden und es ist ein ganz ungeheure Fehlsicht, weil es nur auf die Grausamkeiten von Religion schaut, auf den Koppelschlössern der Soldaten stand, solange Gott mit uns im Ersten Weltkrieg. Aber es tut so, als sei Gott ein Friedensstörer. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, Gott ist ein Friedensstifter. Und ja, das ist ein Glaube, den ich mir nicht nehmen lasse. Das ist, wie ich es gerne bezeichne und nenne, das ist die Kraft der Hoffnung. Und auf die Kraft der Hoffnung setze ich. Und wenn ich Christ bin, dann setze ich auch auf die Kraft des Gebets. Manchmal lachen meine Kollegen, wenn ich sowas sage. Aber dann sage ich, dann nennt es euch doch anders. Dann nennt es therapeutisches Selbstgespräch. Das kann jeder brauchen. Es gibt Kraft, es gibt Sicherheit in Situationen, wo ich schier am Verzweifeln bin, am wahnsinnig werden bin. Es macht mich ruhig. Und das halte ich für wichtig. Dann soll der eine sagen, er betet um den Frieden, und der andere sagt, ich meditiere sozusagen, um den Frieden in mir und den Frieden außerhalb von mir zu finden. Es ist mir gleich, wie man es nennt. Hauptsache, man tut's.
Also diese Kraft der Hoffnung, die brauchen wir für uns selber, und aus dieser Kraft könnten wir noch stärker sozusagen zeigen, dass aus dem Glauben raus, dass wir da noch mehr können und mehr tun können für den Frieden.
Ja, das wäre für mich oder ist für mich gelebtes Christentum. Christentum im tatsächlichen Alltag. Es ist das ganz Große. Das Beten und Bitten und Nachdenken über den Frieden. In Frieden in unserer kleinen Welt und dann auch in unserer großen Welt. Und das hat miteinander zu tun.
Und da kommen wir hoffentlich weiter in diese Richtung zum Frieden.
Das hoffe ich sehr, das hoffen wir sehr. Und ja, wenn alle, die zuhören, das ihre dazu beitragen, sind wir ein kleines Stück weiter.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Brandl. Ihre Einsichten zum Thema Frieden gewinnen. Danke sehr.
Ich danke Ihnen herzlich.
Ja, und die Schlussfolgerungen im ganzen Zusammenhang, die finden Sie in dem neuen Buch von Heribert Brandl. Den Frieden gewinnen heißt es, frisch erschienen im Wilhelm Heine Verlag. Einen Link zum Buch finden Sie in den Informationen zum Podcast. Und wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, abonnieren Sie doch gern den Podcast unter Einfach Leben MKR. Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf Sie demnächst wieder bei Einfach Leben. Ihre Gabi Hafner.
Das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.